Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind mittlerweile bei der Folge 182 anbelangt und die Saison neigt sich dem Ende zu. Aber erstmal begrüße ich die liebe Anne.
Hallo.
Und den lieben Daniel.
Er hat mich lieb genannt.
Hallo, ich grüße euch.
182 schön, Folgen hat es gebraucht.
Ich fand das jetzt sehr weird, dass er erst so hoch und danach so tief gesprochen hat. Na gut, was soll's. Was sagt man denn? Wir sind jetzt offiziell die drei Playoff-Loser. Wir dürfen uns jetzt so nennen.
Endlich.
Es hat länger gedauert als gedacht, aber.
Als erwartet, ja.
Unsere Teams sind jetzt alle draußen. So, kleiner Spoiler. In vorneweg. Beziehungsweise bei einem Team war es ja schon seit ein paar Wochen bekannt, aber bei zwei ist es jetzt auch nun dieses Mal passiert. Es waren vier weitere Spiele im Viertelfinale. Diese werden wir besprechen. Und die zwei Conference Finals im Westen und im Osten stehen somit fest. Und dann werden wir mal schauen, welche Teams sich so durchgemausert haben. Ich hätte gesagt, fangen wir gleich mal mit der ersten Partie an, Orlando gegen Columbus. Das war auch die einzige Partie, die in die Verlängerung ging. Und sagen wir mal so, Columbus ist weiter mit 2-0, aber verdient war es nicht wirklich. Habt ihr was gesehen vom Spiel?
Stellenweise jetzt nicht alles, aber mir sind ein paar Sachen, aufgefallen. Ja, ich weiß nicht, was ich so ganz sagen soll. Ich meine, anhand der Highlights würde ich sagen, dass Orlando auch gut gewinnen kann in der regulären Spielzeit, aber auch natürlich Glück hat, dass es überhaupt in Verlängerung ging. Darf man ja nicht vergessen. Ich meine, wir hatten eine gelb-rote Karte von Rodrigo Schlegel in der zweiten Halbzeit, als er mehr oder weniger eine Notbremse zieht, so 20, 25 Meter vom Strafraum. Man kann theoretisch über Rot nachdenken. Es gab nur Gelb-Rot. Der Video Assistance Referee hat sich meines Erachtens auch nicht gemeldet. Von daher ist es vorne ganz in Ordnung, müssen wir nicht drüber diskutieren. Ob der jetzt ein oder zwei Spiele Sperre kriegt, ist ja egal, weil für Orlando sind die Playoffs ja eh gelaufen.
Was allerdings noch interessant war in dieser Situation, die Karte ist in meinen Augen auch völlig unumstritten. Das ist eine eindeutige Situation, Notbremse. Er hatte schon Gelb, dementsprechend gab es da ganz logisch Gelb-Rot. Alles easy. Allerdings, sein Mitkompagnon, seines Zeichen ebenfalls Innenverteidiger, Robin Jensen, Schwede, glaube ich, der hätte in meinen Augen in der Situation auch mindestens eine gelbe Karte verdient, weil er extrem aggressiv sofort zu dem Schiedsrichter rannte, ihn anbrüllte, auch, also seine Kopfbewegung war schon andeutend eines leichten Kopfstoßes. Er hat ihn nicht berührt, aber man hat schon gesehen, dass es ihn ein wenig durch den Körper zuckte. Und er brüllte ihn bestimmt 30, 40 Sekunden an. Der Schiedsrichter blieb da sehr, sehr cool, aber trotzdem, in meiner Meinung wäre Gelb da völlig in Ordnung gewesen. Und dann wäre es nochmal interessanter gewesen, weil genau jener Spieler sich in der 95. Minute auch nochmal eine gelbe Karte geholt hatte. Und dann hätte Orlando da auch mit zwei gelb-roten Karten an dem Tag sehr leicht vor Platz gehen können. Die Tore als solches, also gut, das erste Tor war irgendwie auch so ein Zufallsprodukt. Da kam die Flanke dann irgendwie rein und flog dann irgendwie so in die Strafraummitte, beziehungsweise direkt vors Tor. Und Ramirez ist da derjenige, der dann da einfach reinrutscht mit allen Körperteilen, die man so hat, und irgendwie diesen Ball dann noch in das Tor bringt. Ist jetzt kein besonders sehenswertes Tor, auch nicht spektakulär. Aber der Ball war drin und dann stand es halt nach 93 Minuten, was glaube ich, 1-0. Was ja schon mal in eine gewisse Richtung geht. Und dann fiel aber nochmal ein Tor in der 118. Und also da ist irgendwas passiert vorher. Wir wissen noch nicht so richtig, was genau, weil Rodrigo Schlegel war es nicht, sondern Galese, genau, der ist der Torhüter von Orlando. Der taucht plötzlich auf in der...
Der ist gespawnt.
Der ist gespawnt, genau. Ja, er ist halt am Mittelfeld plötzlich gespawnt. Und keiner weiß warum. Er taucht plötzlich dort auf. Schön an der Mittellinie und warum auch immer. Er ist einfach da. Und er ist nicht in seinem Tor. Und die Konsequenz ist natürlich, dass sich die Crew dann natürlich auch sagt, ja, wenn du hier bei mir direkt neben mir spawnst, dann spawn ich jetzt den Ball ins Tor. Und genau das passiert auch. Also dann wird halt von der Mittellinie aus der Ball ins komplett leere Tor geschossen. Und es ist einfach wirklich merkwürdig, warum er da ist, weil zwei Verteidiger sind sehr, sehr nah dran am Angreifer, sodass die Situation überhaupt nicht gefährdet ist. Und Galese kam da rausgerannt und lief sogar an dem Gegenspieler vorbei, mehr oder weniger. Also er hat einfach alles falsch gemacht, was er in dieser Sekunde hätte falsch machen können. Und das war das Risiko, was ihn am Ende wirklich das Genick gebrochen hat. Also da war die Situation, war das Spiel beendet, quasi.
Vor allem, weil da halt auch noch zwei Verteidiger in der Nähe waren, sag ich mal, von Chucho Hernandez, der das 2-0 gemacht hat. Und ich bin auch der Meinung, dass einer der beiden auch zumindest Chucho stören hätte können oder ihm das Ganze ein bisschen schwieriger machen können. Und da hätte halt Galese viel näher am Tor chillen können. Und falls halt dann Chucho abgezogen hätte, dann hätte er ihn bestimmt viel leichter bekommen. Also ich weiß nicht, wieso er rausrennt. Klar, wenn man rausrennt, dann muss man auch rausrennen und nicht zögerlich, aber irgendwie, er ist halt rausgerannt und ist mit einem Haken sofort ausgespielt gewesen und war halt einfach vorm Nichts gestanden. Es war halt einfach zu einfach und zu schlecht gemacht. Vor allem, weil halt Orlando noch gerade so am Drücken war in der Schlussphase, das 1-1 noch zu machen. Und dann, ja. Das ist ja so das 2-0. Die Crew macht aus Gefühl 2 Torchancen, 2 Tore und gewinnt das Spiel. Ich würde jetzt mal sagen, zwar nicht so verdient, aber juckt am Ende kein, das Ergebnis zählt. Und sie stehen im Eastern Conference Final.
Wobei
habt ihr noch was zu dem? Ja?
Also ich muss schon sagen, dass zumindest von der Statistik her die Crew es eigentlich schon durchaus auch verdient hat. Sie hatten 20 Gesamtschüsse und immerhin 7 Torschüsse. Während Orlando 3 Torschüsse hatte und 13 Gesamtschüsse. Und klar, es gab immer wieder mal Phasen, in denen Orlando schon wirklich am Drücken war, aber es war halt nichts Effektives dabei.
Ja. Ja, Dini hat halt so der letzte Schuss sozusagen, so die letzte Idee. Man hat immer gute Erfolge, den Ball nach vorne gebracht und dann. Ja, so kurz vorm 16. oder so sind dann die Ideen ausgegangen. Oder halt Schulte war da, der echt ein paar Mal richtig stark gehalten hat. Allgemein beide Keeper. Galese hat auch ein paar echt gute Bälle rausgeholt. So wie Schulte auch. Also, ich muss sagen, die Torhüter haben mich da eigentlich schon fast am meisten überzeugt in der Partie. Genau. Dann kommen wir zur zweiten Partie im Osten. Und das war Cincinnati, die haben Philadelphia Union empfangen. Und ja, es war ein klassisches 1-0. Das eine Team hat nur so viel gemacht, wie es machen musste. Das andere Team hat nichts auf die Reihe bekommen. Und somit endete die Partie auch 1-0. Es war aber auch lange eine Zitterpartie. Cincinnati war durchaus das dominierendere Team. Würde ich jetzt mal sagen, da habe ich jetzt tatsächlich am wenigsten gesehen. Das Tor war ja, glaube ich, auch in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit, also ja, sozusagen fast in letzter Sekunden. Ja, also sehr spät von Mosquera. Habt ihr was gesehen vom Spiel?
Also was mir in dieser Partie wirklich aufgefallen ist, ich fand da Cincy durchaus stärker, beziehungsweise fand ich Philly in dieser Partie ziemlich schwach. Sie hatten zwar auch ihre Chancen, so ist es ja nicht, aber das war oftmals nicht wirklich gefährlich. zwei, drei Chancen würde ich sagen, okay, die waren ziemlich gut. Ich glaube, zwischenzeitlich war auch ein Lattentreffer dabei oder war es zumindest sehr, sehr eng gewesen. Aber da war nichts Effektives hinter, während sie sich in der Verteidigung oder auch im Mittelfeld schon immer wieder grobe Patzer haben geleistet, die dann für Cincinnati natürlich ja ein schönes Geschenk war, dass sie mehrfach da ziemlich gute Torchancen sich bauen konnten. Und ja, letztendlich fand ich da Cincy durchaus ein bisschen besser, auch wenn ich es ihnen jetzt nicht so sehr gegönnt habe. Aber okay, ist dann halt so. Allerdings, weiß ich, also es wird, glaube ich, eine ganz interessante Partie zwischen Cincinnati und der Crew werden, weil in beiden Teams durchaus Potenzial steckt, aber beide Teams manchmal auch ein bisschen schluderig spielen können. Vor allem, was auch so die Chance mit angeht. Da sehe ich also noch gar keinen klaren Sieger.
Jetzt habe ich mal noch kurz eine Frage. Wurde Miasca irgendwie gespürt wegen seines Vorfalls, was wir nämlich in der letzten Folge besprochen haben?
Ich glaube bisher nicht. Aber ich bin okay. Also ich habe zumindest nichts gelesen.
Weil er nicht im Kader war, sehe ich gerade.
Na gut, vielleicht haben sie ihn vorsichtshalber rausgenommen. Es kann auch sein, dass er gesperrt wurde und es einfach nur nicht groß veröffentlicht wurde.
Das kann auch sein, weil da habe ich jetzt nichts mit. Ich habe ihn nur gerade gesehen, als ich so die Aufstellung durchguckt, dass der gerade im Kader war. Da hat jetzt Murphy gespielt. Ja, okay.
Eigentlich muss er ja gesperrt werden, weil der ist in die Kabine der Schiedsrichter eingebrochen. Also wenn die MLS da nicht reagiert, dann hat sie ein ganz anderes Problem.
Ach, irgendwie finde ich
schon wieder witzig. Ja, aber vielleicht ist hier noch Zeit, weiß man ja nicht. Ja. Ich meine, die haben momentan, ich will nicht sagen, andere Sorgen, aber um sowas kümmern die sich wahrscheinlich erst am Ende der Saison oder warten ab und fokussieren sich auf die aktuellen Urteile, die den laufenden Spielbetrieb der MLS betreffen.
Vielleicht sind ja die Schiedsrichter auch bei Matt Miasca einbrochen.
Das war seine Kabine und die haben sich da einfach umgezogen.
Nein. Ja, weiß, wer weiß. Nee, ja, also Cincy gegen die Crew. Ja, wie Anne schon gesagt hat, es ist ein sehr offenes Spiel. Zwei, ich würde jetzt mal sagen, eher offensiv ausgerichtetere Teams, beziehungsweise die für Offensivspektakel bekannt sind. Mal gucken, im Großen und Ganzen würde ich vielleicht sagen, dass Cincy das etwas stabilere Team ist, wie schon die ganze Saison über. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie klarer Favorit sind. Es ist durchaus offen. Es ist immerhin das Eastern Conference Final. Und Daniel, was denkst du, wer schafft es ins Finale der beiden?
Ich gehe mit Cincy, ganz klar. Also die haben einfach den stärkeren Kader, aber die haben die gesamte Saison über so geil performt. Die haben jetzt in den Playoffs gut performt und gut gespielt. Die haben Heimspiel im Spiel jetzt gegen Philadelphia gehabt, Heimspiel gegen die Crew und auch ein Heimspiel in dem potenziellen Finale gegen die Teams aus dem Westen, weil sie natürlich Gewinner der Supporters Shields sind. An der Stelle übrigens ein kleiner, in Anführungszeichen, Spoiler, wobei das schon vor dem Spiel bekannt war, dass das Finale in einem der beiden Teams aus dem Westen stattfinden wird. Beziehungsweise sogar hätte Orlando oder Philly gewonnen, hätte das Finale eben in einer der beiden genannten Städten stattgefunden. Weil die allesamt mehr Punkte haben als die Teams aus der MLS. Und deswegen war das auch schon mal 2020 war das schon mal der Fall, als damals die Sounders beraubt wurden, um ihr Finale daheim.
Du meinst die Teams aus dem Osten, oder? Wenn du gerade Westen gesagt hast.
Ja, von Westen nach Osten dreht man zum 180 Grad, ist der Westen, Osten und der Osten, Westen. Von daher, mir doch egal.
Oh, das wäre ein schöner Folgentitel. Ein sehr langer Folgentitel, aber...
Warte, ich verstehe es nicht. Warum findet das Finale im Westen statt?
Nein, im Osten.
Ach so, weil, okay. Oh, nee, dann ergibt es Sinn. Ich wunderte mich nur gerade, weil... Die Ostteams haben mehr Punkte.
Das war ja leider gerade ein Fehler meinerseits, beziehungsweise da habe ich mich versprochen.
Die
Teams aus dem Osten, die haben allesamt, ich glaube, sogar Platz 5 wenn mich alles nicht täuscht, haben allesamt mehr Punkte als die Seattle Sounders als Zweitplatzierter. Deswegen ist egal, was Seattle anstellt, egal, wenn sie 20-0 gewinnen, das Finale findet im Osten statt.
Was aber
beziehungsweise wird von einem Team aus der Eastern Conference gehostet.
Ja. Aber was aber für uns Europäer dann wieder besser ist, wegen Uhrzeit und Anstoß und so.
Ja, wobei die nie zu einer schlechten Uhrzeit ausgetragen wurden.
Nö, aber
die
so kommt es doch noch mal ein paar Stündchen früher, was ja nicht schlecht ist.
Ich habe in der Zwischenzeit übrigens recherchiert und Matt Miazga hat nicht gespielt aufgrund einer Gelbsperre. Und da kommen jetzt die Grüße von den Red Bulls, weil das ist nämlich, weil er sich ja bei der Partie bei den Red Bulls zwei gelbe Karten kassiert hatte, musste er jetzt diese beiden gelben Karten erstmal abbauen. Hat ihm also sein komisches Herz da am Ende dann doch noch die Sperre gebracht?
Boah. Nur dann ist er zum Finale wieder fit, also Conference-Finale.
Ja, genau.
Oder was heißt fit, aber wieder verfügbar. Und wir sind jetzt nach einer kleinen Werbepause auch wieder verfügbar. Bis gleich.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
So, wir sind wieder zurück und sind jetzt von dem Osten in den Westen gereist, in den wilden Westen.
Von Osten nach Westen, unser Berlin.
Okay. Ja, Daniel übt weiterhin immer noch die Himmelsrichtungen. Er ist fleißig dabei. Ich bin mir sicher, gegen Ende der Folge wird er es aushaben. Und sofern er davor jetzt nicht erstmal eine Runde heulen geht, beziehungsweise ich glaube, Anne muss gleich hier alles übernehmen, weil ja, könnte tränenreich werden für uns
Jungs. Die Tränen werden fließen. Meine sind zum Glück schon getrocknet.
Ja, das ist, ja, fangen wir gleich mal mit meinen Tränen an. Denn Houston empfing Sporting Kansas City. Und ich weiß nicht, also ja, also man ist rausgeflogen, hat auch 1-0 verloren. War jetzt nichts Besonderes. Es war halt, ich bin jetzt auch nicht unbedingt mega traurig. Klar, es ist schade, rausgeflogen zu sein, aber für mich war es schon freudig genug, einfach in den Playoffs zu sein und diese noch zu erreichen nach der Saison. War ich schon happy und dann noch St. Louis so rauszuwerfen. Was Schöneres gab es nicht und es gibt schlimmere Gegner, als gegen Houston zu verlieren diese Saison. Von dem her passt es. Ist schon okay. Ich glaube, mit dem Team wäre jetzt auch nicht wirklich mehr drin gewesen. Also gut, Playoffs sind Playoffs, aber das war halt schon echt eine Saison zum Vergessen, auch wenn man jetzt bis ins Viertelfinale gekommen ist. Zur Partie selber muss man sagen, war jetzt auch nichts Besonderes. Houston war schon leicht das stärkere Team, würde ich sagen, mit den auch klareren Chancen. Aber Kansas war jetzt auch nicht komplett scheiße. Aber ja, letztendlich hat dann, würde ich mal sagen, auch das verdientere Team gewonnen. Man musste ja auf Ndembe verzichten. Dafür hat Tim Leibold gespielt. Der Deutsche, der von HSV kam vor der Saison, hat jetzt nicht so oft Stammspiele gespielt, also ist oft von der Bank gekommen. Durfte auch von Anfang an ran. Hat dann auch gleich mal seine erste gelbe Karte in der Saison geholt. am letzten Spiel sozusagen. Ja, auch noch eine schöne persönliche Note. Aber
Sieg oder Spielabbruch?
Genau, so war das Motto. Genau, aber nee, das, ja, also ich habe jetzt nicht mehr zum Spieleintritt zu sagen. Außer ihr habt noch was, das Torschuss übrigens Franco Escobar in der 39. Minute.
Ich fand, man hat schon gesehen, dass Houston an sich in dieser Partie das bessere Team ist. Allerdings bin ich, also nee, was heißt, ich bin mit gar keiner Erwartung an diese Partie gegangen. Aber ich glaube, Houston hätte da mehr draus machen können. Also sie hätten da definitiv mehr Chancen nutzen müssen. Und wenn sie in dieser Partie auf ein stärkeres Team getroffen wären, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sie mit der Leistung vor dem Tag nicht weitergekommen wären, weil das an sich eigentlich zu wenig war. So klar, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Das haben sie auch erfolgreich absolviert. Aber die Erwartung hätte da auch schon höher gehen können. Mal sehen, sie treffen jetzt dann ja auf einen doch recht starken Gegner. Wie sich das dann entwickelt, das könnte nochmal interessant sein. Vielleicht spielen sie auch nochmal anders, wenn der Gegner auch noch viel stärker ist oder noch mehr entgegensetzt. Auch wenn Sporting, finde ich, da auch eine solide Leistung gezeigt hat und sich da auch überhaupt nicht für schämen muss. Also da haben wir schon schlimmere Partien gesehen. Beispielsweise Partien, wo der Torhüter plötzlich am Mittelfeld oder Mittelkreis rumturnt. Von der ja
genau.
Nicht groß was falsch gemacht.
Nee, das ist alles ganz okay. Ja, man muss halt auch sagen, Kansas ist halt, ich würde mal sagen, die Verteidigung das größte Problem in der Saison. Davis ist halt ein Jugendspieler, der da die ganze Saison gespielt hat. Ich muss sagen, er hat seine Sache ordentlich und gut gemacht. Vielleicht entwickelt er sich jetzt mit dieser Erfahrung, seine erste Saison, die er durchgespielt hat und alles Mögliche, vielleicht entwickelt er sich mit seiner Erfahrung weiter, ähnlich wie die ganzen Dallas-Spieler, die ja auch immer so eine Saison brauchen, um reinzukommen. Aber sonst, ein Leibold hat halt gespielt, der die ganze Saison über eher nur eingewechselt wurde. Da fehlt halt auch mehr oder weniger an Spielpraxis, würde ich sagen. Und Fontas und Rosero sind ja jetzt auch nicht das Wahre. Von dem her, ja, man hat sie ordentlich verkauft. Ich muss sagen, man hat die Saison gut zu Ende gebracht. Ich bin zufrieden. Das sah ja so nach 10, 15 Spieltagen noch ganz anders aus. Aber gut. Dann werde ich mal Daniel die Tränen überlassen.
Seattle gegen NAFC.
Und
wir waren zu scheiße, als dass ich den Angel die Schuld geben kann. Das muss ich jetzt erstmal sagen. Also wir haben nicht wegen. Also erstmal, wenn wir. Also wir haben nicht wegen dem Schiedsrichter verloren und auch nicht wegen des Schiedsrichters, das muss ich jetzt hier erstmal darstellen. Aber wir haben einfach die Chance nicht genutzt. Wir hatten so viele Chancen, aber am Ende kriegst du halt einfach die Karma-Schelle des Todes, wenn du zu blöd bist, in den 90 Minuten ein Tor zu schießen. Und das war es hier einfach. Wir haben es nicht geschafft, unseren Heimvorteil gegenüber dem LAFC auszunutzen. Im Gegenteil. Sie kommen einmal gut vors Tor und gehen in Führung und wir haben 10 gute Chancen, die theoretisch auch 10 Tore sein könnten oder müssen, aber macht halt kein Tor. Und am Ende verlierst du und das war's dann für dich und die Saison ist nun vorüber. Klar, ich bin nicht böse, weil ich will nicht nochmal gegen Columbus oder irgendwen gebrochen werden im Finale. Ich meine, es ist jetzt 3 Jahre her, dass wir gegen Columbus gebrochen sind. Verloren haben. Die Sounders haben auch 16-19 gewonnen, heißt 20 und 23 wäre ja jetzt eigentlich wieder die Crew dran. Aber schauen wir mal, was sich daraus ergibt. Ich meine, kommende Woche Houston gegen LAFC in der Stadt der Engel wird sich zeigen. Ich finde, wenn beide so auftreten wie in ihren Spielen gegen Sporting / Seattle, wird es wieder eine 0-0, 1-0, aber viele Tore werden da nicht fallen.
Ja, also darf man auch gespannt sein. Zu der Partie habe ich jetzt auch nicht mehr zu sagen. Klar, Die Chancen waren da für die Seattle Sounders, aber wurden eben nicht genutzt. Und somit ist eben der AFC im Finale der Western Conference. Und ja, da trifft man eben auf Houston. Und wie es Andy schon vorhin angesprochen hat, ist der AFC jetzt ein etwas stärkerer Gegner, auf den Houston jetzt trifft. In der Saison, glaube ich, ist Houston vorm AFC gelandet, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Und von dem her mal gucken. Also könnte eine echt spannende Partie werden. Ich würde sagen, in den Playoffs hat sich der AFC ein bisschen stärker gezeigt wie Houston.
AFC war übrigens auf 3 und Houston auf 4.
Ah, so dann war es, okay. Dann doch nicht, aber ja, knapp hintereinander. Ist eine sehr offene Partie. Ich tue mir da ehrlich gesagt schwer, einen Sieger festzulegen, aber einfach damit mein Tipp aufgeht, wo Houston den MLS Cup gewinnt, dann müsste Houston weiterkommen. Was sagt ihr?
Also ich glaube auch, dass das sehr spannend wird und kann mir sogar auch vorstellen, dass das am Ende wirklich auch so eine 1-0 bzw. 0-1 Partie wird, weil beide Teams versuchen werden, sich perfekt aufeinander einzustellen und natürlich keinen Fehler machen wollen, und dann wird es halt eine Situation geben. Entweder das oder man quält sich bis zum Elfmeterschießen und dann ist es eh random. Ich würde es aber tatsächlich, glaube ich, Houston eher gönnen als dem LAFC. Einfach der Abwechslung auch wegen. Und weil sie in der Saison, fand ich, irgendwie interessanter waren.
Ja.
Ja, definitiv. Ich stimme zu. Ich meine, LAFC hat letztes Jahr gewonnen. Die haben letztes Jahr ihr Stück vom Kuchen bekommen. Jetzt ist Cincinnati wieder Houston dran.
Ja, was? Also, dann könnt ihr ja auch mal drin schreiben, was ihr denkt, wer so die Conference Finals gewinnt von den beiden Hälften. Und da sind wir sehr gespannt dann drauf. Und dann würde ich mal sagen,
ich habe noch ganz kurz,
haben wir, ja?
Ich habe einen Tipp, wer im nächsten Jahr die Playoffs gewinnen wird, also Meister wird. Bin ich schon jetzt komplett überzeugt von. Im nächsten Jahr wird Chicago Fire Meister. Warum? Es gibt Gerüchte, dass sie sich Tom Barlow holen. Das ist
Guter Stürmer. Gute
Top,
Wahl.
Top-Stürmer, sehr, sehr gut erkannt. Es heißt, sie zahlen wohl 400.000 GAM. Die sich aufteilen in 250.000 als eine Zahlung und dann nochmal der Rest dann später. Ja, also wer sich Tom Barlow holt, wird Meister im nächsten Jahr, ganz klar. Und ich bin froh, ich bin echt froh.
Naja, das heißt auch, dass Inter Miami nicht Champion wird, dann unterschreibe ich das sofort.
Dann verlassen wir somit das Geschehen der MLS Cup Playoffs und kommen noch zu einer Kleinigkeit, die MLS jedes Jahr rausbringt, nämlich die guten alten Awards. Die sind so gut wie alle draußen. Es fehlt nur noch der Humanity Award oder so. Den können wir dann in der nächsten Folge nachreichen. Ist jetzt auch nicht so der ganz wichtigste. Ich hätte mal gesagt, klappe einfach mal ab und wir sagen noch kurz was dazu zum Sieger, ob ihr es jemand anderen gegönnt hättet oder ob es verdient ist. Zum einen haben wir den Newcomer of the Year, ist von Atlanta United, Georges Giamoukanis, der in 27 Spielen 17 Tore geschossen hat.
Man muss ja bei dem Award dazu sagen, das war, glaube ich, der Award, wo Messi auch nominiert war, aber ich glaube, die MLS hat eingesehen, dass es schon schwer wird, für Messi zu argumentieren bei der Trophäe des Newcomers of the Year.
Ja, vor allem, wenn Giamoukanis hat halt in seiner ersten MLS-Saison 17 Tore und noch ein paar Vorlagen gemacht. Das ist halt einfach ein Wert. Da kommt halt Messi bei Länge nicht ran. Und wie willst du dann dagegen argumentieren? Also ich glaube, da musste er ja einfach gewinnen, der Grieche. von dem her absolut verdienter Award. Und ich fand den Spieler schon damals in den Niederlanden und in Schottland bei Celtic sehr interessant. Gab er auch immer wieder Gerüchte zur Bundesliga und alles. Also er war ein durchaus interessanter Spieler und auch dort sehr stark und treffsicher. Deswegen hat mich der Wechsel in die MLS überrascht damals oder halt vor einem Jahr. Und wie es aussieht, macht er jetzt da so weiter. Mit 17 Toren ist er noch lange nicht bei den Toren, wie er in Europa immer gemacht hat. Aber das kann sich ja nächste Saison vielleicht noch ändern. Und ich kann es mir gut vorstellen, dass er das auch ändern wird. Also in meinen Augen ist es verdient, dass er gewonnen hat.
Ja.
Dann kommen wir zum Young Player of the Year. Da bleiben wir auch gleich in Atlanta. Und es gewann ein kleiner, dribbelfreudiger Argentinier. Ja, genau, Thiago Almada. 31 Spiele, 11 Tore, 16 Vorlagen. Liest sich auch top. Der frisch gebackene Weltmeister hat sich da auch stark aufgespielt. Ich tue mir noch ein bisschen so schwer, ab wann man sich Young Player nennt. Ab welchem Alter, ab wann hört es auf. Almada zählt da, würde ich sagen, schon auch dazu.
Wie alt ist der?
Der müsste 20 sein, ja, oder 21.
Total. Ich glaube,
da ist man noch,
ich glaube,
voll
das
fein.
Geht bis 24 oder so? Oder 23?
Und das ist es. Da war einer nominierten Spieler mit 23 und da hätte ich mich halt schwer getan, wenn er das gewinnt, weil ich finde jetzt, ist halt immer Ansichtssache, aber meiner Meinung nach ist man mit 30 Jahren kein Young Player oder Rookie oder sowas mehr. Da ist man dann, finde ich, schon wieder raus, aber...
Mit 30?
An sich. 23.
Aber, also das ist ja die MLS-Struktur. Wenn du beispielsweise über den Draft kommst, dann bist du halt 22 oder 23, wenn du neu in diese Liga kommst. Und dementsprechend ist das halt ein ganz anderes Alter. Deswegen finde ich das da auch völlig in Ordnung. Und hat dann irgendwie auch was damit zu tun, wie lange man schon in der Liga ist. Wenn man jetzt schon seit 5, 6 Jahren spielt, dann finde ich vielleicht für einen 23-, 24-jährigen Young Player of the Year auch ein bisschen unnötig. Aber wenn du erst seit 1, 2 Jahren in der Liga spielst und 23, 24 bist, finde ich es jetzt nicht so tragisch.
Ja. Aber das trifft ja bei Mada nicht zu. Ich finde...
Auch völlig verdient, finde ich. Also, wenn es einen Spieler bei Atlanta in dieser Saison gab, dann war es Almada. Den Rest konnte man bei Atlanta oft vergessen.
Ja, und Chiam Mukanis, der war ja auch noch.
Vereinzelten Ausnahmen. Und von daher völlig verdient.
Ja. Das sind auch gefühlt die einzigen zwei Spiele, die Atlanta hatte. So.
Ja.
Das ist, da tut man sich echt schwer, irgendjemanden aus dem Team aufzählen, weil da ja ein Spielerwechsel seit 2, 3 Jahren stattfindet. Das ist nicht mehr normal. Da ist null Konstanz. Ja, kann man mal gespannt sein, was zur neuen Saison so passiert. Da ist ja alles gefühlt drin. Denkt ihr, Almada verlässt die Liga? Da gibt es ja immer wieder Gerüchte nach Europa.
Na, wenn er ein gutes Angebot bekommt, warum nicht?
Ist halt dieser Zwiespalt. Ich meine, ich halte ihn für einen äußerst talentierten Spieler. Aber ich glaube, der Schritt in irgendwie die Premier League würde ihm nicht gut tun. Und Atlanta will halt, ich sag mal, 15, 20 aufwärts für ihn. Und find mal einen Verein, der in der Top 5 Liga spielt und wo er einen Stammplatz garantiert hat. Deswegen glaube ich nicht, dass er Atlanta verlassen wird, weil er einfach in der MLS auch gegen andere gute Spieler spielen kann auf seinem Niveau, unter seinem Niveau, über seinem Niveau. Und dass, sobald sein Vertrag ausläuft, was soweit ich weiß sogar Ende 2024 ist, wenn mich nicht alles täuscht, dass er dann gehen wird.
Ich glaube, er muss nicht mehr zum Top, also in der Premier League muss er nicht mehr zum Top-Team gehen. Da reicht es ja wie damals bei Almiron sowas. Der war, ist ja damals in Newcastle gegangen.
Ja, aber Almiron war Ende 20, das darfst du nicht vergessen. Almiron war ja damals mal einiges älter als Almada.
Ja, aber Almada, finde ich, der kann auch in einem mittelklassigen Premier League-Team noch gut spielen, also safe Stamm spielen, und würde ich gar nicht mal so abwegig finden. Sowas wie Brighton oder vielleicht auch wieder Newcastle oder sowas. So Teams, die gerade so im Aufschwung sind, wo Why not? Er ist ja, wie du sagtest, noch jung. Da spielt er halt ein, zwei gute Jahre und dann geht er zum Top-Team. Könnte ich mir schon gut vorstellen, dass er noch so einen Zwischenschritt eingeht. Aber ja, mal schauen. Die Gerüchte wird es definitiv geben. Was es wird beim richtig großen Top-Team, tue ich mir auch noch schwer, ihn als Stammspieler schon zu sehen. Oder zumindest, wo er regelmäßig spielt. Aber man kann ja nie wissen. Dann kommen wir zum Goalkeeper of the Year. Und ja, da können wir unseren Schweizern Freunden und Zuhörern mal grüßen. Und ihr könnt euch mal freuen, denn Roman Bürki hat ihn gewonnen von St. Louis. In seiner ersten MLS-Saison hat er gleich den Award gewonnen. Auch die erste Saison von St. Louis. Und die ja überraschend gut gelaufen ist, leider. Und ja, Roman Bürki ist als DP und Kapitän in die Saison gestartet für St. Louis und hat es durchaus bewiesen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn als Goalkeeper of the Year genommen hätte, dass er zur Auswahl stand. Ja, er war einer der Stammkeeper, aber ich glaube nicht, dass, also für mich war es nicht der Goalkeeper of the Year.
Allerdings erklärt sich jetzt, wo Gelese in seinem Playoff-Spiel hin wollte. Der wollte sich den Preis abholen, lief deshalb übers Feld und dann ist ihm zugerufen worden, du bist es doch gar nicht geworden. Und dann war der Ball im Tor. Das erklärt jetzt alles.
Ach, er war abgelenkt.
Ja, ja, er dachte, er hat gewonnen und wollte sich wirklich diesen Preis endlich abholen. Das ist halt echt blöd gelaufen.
Das ist Pech. Die anderen Keeper zur Auswahl waren dann noch Blake, eben genannter Galese und ein Celentano von Cincinnati. Da würde ich tatsächlich sagen, dass ich Celentano und ein Galese tatsächlich vor Bürki noch sehe. Blake war auch wieder gut, aber den würde ich dort auf Rang 4 einstufen dieses Jahr.
Ja,
hat ja letztes Jahr gewonnen.
Und davor auch schon zweimal. Also so stark fand ich ihn jetzt in dieser Saison nicht.
Genau, fand ich ihn jetzt auch nicht mehr stark. Er war noch ein sehr guter Keeper, für mich immer noch Top 5 Keeper der Liga, aber jetzt halt nicht mehr so stark. Aber wie gesagt, ich hätte da auch nicht Bürki den Pokal gegeben. Celentano vor allem auch seine erste Saison, wo er durchspielt. Er war ja sonst immer Jugendkeeper und Ersatzkeeper, hat sich ja auch lange mit Ben Lund duelliert um die Nummer 2 und hat sich dann durch ein paar Verletzungen schon ein bisschen Aufmerksamkeit erspielen können. Und diese Saison durfte er von Anfang an, vom ersten Spieltag an, als Nummer 1 ran und hat das sehr stark gemacht. Aber auch ein Galese bei Orlando, er heißt ja nicht umsonst die Krake als, also die Krake halt auf Spanisch so, ich kann jetzt kein Spanisch, aber der Typ ist schon sehr stark auch gewesen diese Saison. Von dem her, ja. Oder was sagt ihr dazu?
Ja, ich finde es immer schwer. Also ich will natürlich nicht so tief ins Detail gehen, weil es den Rahmen sprengen würde, aber ich finde Keeper des Jahres ist immer schwer. Du hast halt die Auswahl zwischen insgesamt 27 oder 29 Spielern plus minus ein paar zerquetschte und dann musst du dich auf 5 Finalisten festlegen oder 3 Finalisten festlegen und dann kannst du eigentlich nur würfeln, wer den bekommt, weil alle 3, die da oben stehen, haben sich das Ding auf irgendeine Art und Weise verdient. Bürki, erstes Jahr super gespielt. Ja, Andrew Blake war ja nicht bei den Top 3, aber auch er hätte es theoretisch verdient gehabt, wobei er natürlich die letzten Jahre gewonnen hat. Dann Galessi, auch super Saison gespielt. Und der Schlussmann von FC Cincinnati hat auch gut gespielt. Deswegen ist es natürlich schwer, für irgendeinen einen guten Case zu machen, warum er es weniger verdient hat als andere.
Okay. Dann kommen wir zum Defender of the Year und gewonnen hat ihn der Kabinenstürmer Matt Miazga.
Was wirklich ein bisschen absurd ist, weil das genau, ich glaube, 2 Tage dann später verkündet wurde, nachdem klar war, Matt Miazga ist da in die Kabine dieser Schiedsrichter eingebrochen. Und 2 Tage später verkündet die MLS, ja, er ist unser Defender of the Year. Ich weiß nicht, das ist ein ganz schlechtes Timing gewesen, MLS. Da hätte man vielleicht auch ein paar Tage länger warten können.
Ja, ich glaube, es war halt einfach schon vor dieser Aktion von ihm einfach bekannt, dass er den Titel gewinnt, würde ich mal davon ausgehen. Und wahrscheinlich, weil man halt beim Posting jedes Jahr dieselbe Reihenfolge macht, wollte man jetzt da nicht mehr irgendwas verschieben oder so. Keine Ahnung. Es war ein sehr komisches Timing, ja. Aber ich glaube, da waren mehr oder weniger die Hände vielleicht gebunden. Aber gut. Aber jetzt abgesehen von seiner Kabinenschlägerei, gut, Schlägerei war es nicht, aber Kabinenstürmungstour, durchaus verdient würde, könnte ich sagen. Bei den Defender tatsächlich würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen, wer verdient war oder wer nicht. Da finde ich tatsächlich sehr schwer. Aber ich finde jetzt, Miaska wäre keine falsche Wahl, wenn man jetzt mal sein Fauxpas da ausblendet.
Nee, ist er an sich nicht. Und an sich mag ich ihn ja, wenn man den letzten 4 Wochen ausblendet. Auf Platz 2 ist Tim Parker gepackt worden, den ich auch sehr, sehr stark
gepackt
finde.
Gepackt worden?
Wow. Einfach nur wow. Ja, aber also von daher, die haben beide einen wirklich guten Job gemacht und das ist dann auch okay. Mal sehen, wie sie sich in der nächsten Saison entwickeln, vor allem mit Miaska. Der muss mit seinem Verhalten ein wenig runterfahren. Er ist ja jetzt auch nicht mehr 20.
Mhm. Gut, dann kommen wir zum Comeback Player of the Year. Und ja, Kansas hat was gewonnen. Juhu. Alan Pulido hat ihn gewonnen. Letztes Jahr hat er die komplette Saison verpasst wegen einem Kreuzbandriss. Und jetzt diese Saison konnte er wieder spielen. Ab der 2. Saisonhälfte circa ist er eingestiegen. Oder ja, das, sagen wir mal, das erste Drittel der Saison hat er circa verpasst und dann ist er wieder dazugestoßen. Zeitgleich mit Kinder, die sind ja beide eine Saison lang ausgefallen. Und dann hat er sozusagen in der restlichen Saison noch 14 Tore in 3 Vorlagen gleich gemacht. Zeigt, wieso er DP ist. Also er kann das Tore schießen durchaus noch und hat nicht alles verlernt, so wie ein Josef Martinez nach so einer langen Verletzung, der ja komplett danach untergetaucht ist. Hoffen wir mal, dass Pulido das nächste Saison auch halten kann, das Ganze. Wenn er fit bleibt, bin ich sehr zuversichtlich und vielleicht kann dann Kansas auch wieder richtig angreifen, wenn die mit Kinder und Pulido ihre beiden DPs endlich wieder auf volle Distanz zur Verfügung haben, hat dieses Graus endlich ein Ende. Und ab da ging es auch aufwärts. Von dem her, ja. Also gut, ich kann nichts anderes sagen, außer verdienter Titel. Was sagt ihr dazu? Ihr seid da vielleicht etwas neutraler.
Ich finde aber auch, dass er es verdient hat. Also die letzten paar Monate hat er sehr, sehr stark gespielt. Und wenn es von Sporting gute Spiele gab, dann war immer er mitbeteiligt. Von daher absolut verdient.
Ich glaube, die MLS hasst Seattle. Deswegen hat wahrscheinlich kein Seattle-Spieler irgendeinen Award gewonnen.
Nein. Wer, wenn nicht er? Also, so unterschiedlich du bei den Torhütern argumentieren kannst, es gibt eigentlich nur eine Antwort auf die Frage des Comeback Player of the Year. Und er hat ihn gewonnen. Alan Pulido.
So sieht's aus. Ich weiß auch noch damals, als ich mit unserem Minnesota-Fan Sepp die Wette hatte, wer den stärkeren Stürmer verpflichtet hat, Kansas mit Pulido oder Minnesota damals mit, wie hieß der nochmal, irgendwas mit A und schon wieder Name vergessen. Irgend so ein anderer Stürmer, der so irrelevant ist, dass ich schon wieder vergessen habe. Ich glaube, ich habe die Wette damals klar gewonnen. Naja. So, und dann kommen wir noch zum Siggi Schmidt Coach of the Year Award. Und ja, wer hätte sich denken können, dass Supporters Shield Gewinner Cincinnati diesen Trainer stellt, nämlich Pat Nonan. Und der war vor einem Jahr noch ein ziemlich Unbekannter. Also durchaus starke Entwicklung. Würdet ihr sagen, es lag am Coach Nonan oder lag es am Team Cincinnati?
Ich weiß nicht. Also Cincinnati hatte ja letzte Saison schon echt einen starken Kader. Die haben auch letztes Jahr echt gut performt und das Ganze wurde halt jetzt über das Jahr nochmal verfeinert und die stehen nicht ohne Grund da oben. Ich meine, in der Anfangszeit war Cincinnati ja die Schießbude der Liga. Wir haben uns wöchentlich drüber lustig gemacht. Uns natürlich über die Fans gefreut, die Innenstadt, die ja nach wie vor super drauf sind und alles, all das zusammen, Fans, Transfers, auch Ex-Renner. Ja, was sie an Trainer hatten, wo wir uns die Frage gestellt haben, ey, was wollen die damit? Und jetzt stehen sie im Finale der Eastern Conference und kurz vor ihrem ersten Erfolg. Von daher, Hut ab, das ist eine gute Entwicklung und ich begrüße sowas 100-mal mehr als irgendwie, ja, wir kaufen DP und so weiter und können nichts außer mit Namen flexen.
Ja. Und wenn wir schon beim Coach sind, Colorado hat auch noch einen neuen Coach. Und ja, es ist unser Lieblingsglatzkopf Chris Amas. Denkt ihr, er wird da irgendwas reißen bei den Rapids? Ich glaube, wir können das alles kurz mit Nein beantworten, oder?
Na gut, der Vorteil bei den Rapids ist natürlich, das ist ein Team, wo man einfach gar keine Erwartungen hat, weil man eher die Erwartung hat, dass sie am Grundsatz der Tabelle sitzen. Von daher,
ja, das stimmt allerdings.
Der ist ja an sich auch gar kein schlechter Trainer. Ich glaube nur, dass er ein entsprechendes Umfeld und eine entsprechende Gelegenheit braucht. Und also klar, bei den Rapids wirst du nie das Geld haben, um dir krasse Spieler zu kaufen. Aber vielleicht passt seine Mentalität gut hin und dann funktioniert das dort. Also mehr als scheitern kann er eh nicht. Vor allem aber kann er Erfahrungen mitnehmen. Und wenn er dann am Ende, wenn die Rapids am Ende besser abschneiden, als man es erwartet, also besser als den letzten Platz, dann ist das an sich ja schon mal, ist das ja schon mal okay. Es sind halt echt die Rapids. Es ist halt, ich glaube, als Rapids-Fan hast du wirklich, du freust dich schon, wenn du mal in die Playoffs kommst, alle paar Jahre. Und ansonsten bist du schon ganz froh, wenn du zumindest so die Linie der Playoffs sehen darfst.
Hey. No. Ja, gibt's sonst noch was auf eurer Seite?
Schiedsrichter des Jahres sind auch verkündet worden, aber ich glaube, Rivers ist es geworden. Fand ich jetzt aber auch nicht.
Nö, das den Rest machen wir nächste Woche, würde ich sagen. Dann haben wir noch ein bisschen Spannung und was für nächste Woche. Für die nächste Woche.
Genau. Und bis dahin sollten die Conference Finals auch durch sein. Und wir werden einen kleinen Vorbericht auf das MLS-Cup-Finale aufmachen können. Und somit war es das auch wieder von der dieswöchigen Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, beziehungsweise reingehört habt. Wir freuen uns immer sehr. Ihr könnt uns auch gerne Feedback da lassen auf Insta oder Twitter auf MLS Supporters Germany, auf Twitter ebenfalls Box2Box oder US Soccer News auf Facebook, sowie unseren Discord, der ja unten immer verlinkt ist. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Und sonst würde ich sagen, ne, war alles.
Bis zur nächsten Woche. Wir schalten wieder ein. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Bye, bye.
Ciao, du Sau.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.